Hallo und herzlich willkommen bei What's Chippening, dem Podcast, der einmal wöchentlich Halbleiter-News erklärt und einordnet. Ihr hört Folge 71 und das sind unsere Themen. Neue EU-Chips-Act-Projekte in Deutschland, 288 Millionen Euro für Zeiss und Sadeon. ITF World, die Vorstellung der iMac Industry Roadmap und Jack Semicon Days. Neue ZVEI-Studie sieht in Europa verdoppelten Halbleiterbedarf bis 2040. Und außerdem in dieser Folge Hightech-Agenda, Bundesministerin Baer stellt die Technologie-Roadmaps vor, Moore for Power, EU-Flaggschiff für Leistungselektronik unter Infineon-Führung gestartet und Tata Electronics baut 300mm Fab in Indien und kooperiert mit ASML. Mein Name ist Julia Nitschner und gemeinsam mit Frank Bösenberg spreche ich wie immer über die wichtigsten Halbleiter-News der Woche, damit ihr nicht nur bestens informiert ins Wochenende, sondern vor allem auch in die neue Woche startet. Bleibt also dran, es lohnt sich. Hallo Frank.
Hallo Julia.
Es ist heute der 21.05. Es ist 17.11 Uhr und wir nehmen unseren Podcast auf. Es wird eine lange Folge, deshalb mache ich es kurz. Was ist dein Wort der Woche?
Mein Wort der Woche hätte Roadmap sein können oder könnte es sein, aber ich habe in Prag ein Wort gehört, das hieß Civilization, also wie Civilization, aber mit SI, wie Silizium vorne. Das ist mein Wort der Woche. Auf Deutsch dann Zivilisation wahrscheinlich, fand ich lustig. Was ist deins?
Meins ist Stimmung, hat tatsächlich nichts mit meiner Stimme zu tun, die so ein bisschen leidet heute, sondern mit der eigentlich ganz guten Stimmung, die ich irgendwie beim Lesen der News hatte, weil ich das Gefühl hatte, in dieser Woche hat sich ein bisschen was bewegt in der Halbleiterwelt.
Ja, war ordentlich was los. Wir mussten auch ein, zwei News rausfiltern. Aber
genau,
ja,
sorry schon mal dafür. Genau. Und passend zur guten Stimmung starten wir gleich mal mit einer richtig guten News, und zwar aus Brüssel. Die EU-Kommission hat am 20. Mai grünes Licht gegeben für 288 Millionen Euro deutsche Beihilfen, und zwar für zwei sogenannte First-of-a-Kind-Anlagen in der Halbleiter-Wertschöpfungskette. 222 Millionen davon gehen an Carl Zeiss in Oberkochen in Baden-Württemberg für das Projekt HNA at Scale, also den Aufbau einer Anlage zur Fertigung der nächsten Generation von EUV-Optiken für ASML, für die High-NA und nach allem, was wir wissen, perspektivisch auch für die Hyper-NA-Systeme. Und 66 Millionen gehen an Sadeon, also ich hoffe, das spricht man so aus, ist nämlich eigentlich ein französisches Unternehmen, also Sadeon Materials Europe in Bitterfeld in Sachsen-Anhalt für das Projekt SigPro, eine First-of-a-Kind-Fabrik für ultrareines Siliziumkarbid mit einem geschlossenen Prozessgaskreislauf. Beide Projekte wurden im Rahmen der deutschen Ausschreibung von November 2024 vorausgewählt. Es sind das dritte und vierte Projekt aus diesem Call, das jetzt von Brüssel freigegeben wurde. Frank, mich würden mehrere Punkte interessieren. Also erstens, kannst du HNA at Scale einordnen? Was genau ist hier First of a Kind? Denn Zeiss ist ja schon seit Jahrzehnten Hauptlieferant der EUV-Optiken für ASML oder einer der wichtigsten Lieferanten. Und zweitens, Sadeon kannten wir bisher nicht so prominent. Also mir zumindest war das Unternehmen vorher nicht bekannt. Was machen die und warum bekommt Bitterfeld jetzt eine SiC-Materialfabrik?
Okay, lass mich mal kurz noch ein bisschen die Inhalte der Pressemitteilung wiedergeben oder der Pressemeldung und dann noch ein bisschen Hintergrund dazu. Also erstens HNA at Scale bei Zeiss. Das ist der Industrialisierungsschritt der sogenannten optischen Säule, dem englischen Optical Column, für ASMLs nächste UV-Generation, also teilweise die aktuelle, das HNA. Kurze Begriffsklärung, optische Säule ist eine ganze Reihe von Spiegeln, manchmal sagt man auch einfach die Optiken von Zeiss, die dann in den ASML-Maschinen sind. Wir haben in früheren Folgen schon mal über diese EUVs, Extreme Ultraviolet Lithografie, gesprochen und auch über die Zahlen, die damit verbunden sind, 0,33 NA, NA steht für numerische Apparatur, das ist das, was heute in den Fabs steht, 0,55 NA, also High-NA, aktuelle Generation, ist gerade in der Diskussion. Hat man, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche, dass TSMC gesagt hat, naja, ist uns noch zu teuer. Auf der ITF World kommen wir dann noch dazu, ist auch schon das nächste. Hyper-NA mit 0,75 NA dann bestätigt. Wieder zurück zu Zeiss. Die Optiken dafür werden bei Zeiss SMT in Oberkochen gefertigt und genau dort soll jetzt eine Industrialisierungslinie hochgezogen werden. First of a Kind ist hier nicht der Spiegel an sich, sondern die industrielle Fertigung, also das wirklich in Stückzahlen zu machen. Das sind ultrapräzise, extremst genaue Optikbaugruppen in ausreichender Stückzahl. Und das also nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und zwar so, dass es auch ökonomisch lohnt, hochzuziehen, Industrialisierung. Das ist der Gegenstand von diesem Förderprojekt. Wir reden hier über Oberflächen mit der Genauigkeit im Pikometerbereich, also fast in Atomlage. Das ist Wahnsinn. Die 220 Millionen sind ein Direktzuschuss, also das ist das, was die an Fördermitteln bekommen. Und im Gegenzug muss ich Zeiss im Falle einer Lieferkettenkrise zur prioritären Belieferung verpflichten. Das ist auch ein bisschen Quatsch, weil auch deine Frage mit dem First of a Kind, spannend wäre hier ein Second of a Kind, weil die haben eigentlich nicht wirklich eine Kooperation. Das ist eine Weiterentwicklung einer absolut kritischen Komponente in der gesamten Halbleiter-Wertschöpfungskette. Cedient ist übrigens auch diese IPF, so eine Spezialform. Es gibt zwei Möglichkeiten im EU Chips Act, entweder Open European Foundry, das waren die ersten beiden Projekte, Global Foundries und X-Fab, oder IPF, Integrated Production Facilities. Beide Projekte hier sind sogenannte IPFs. Wer sich tiefer für die EUV-Details interessiert, da gibt es eine ganz ausgezeichnete Bitrauschen-Folge mit Dr. Albert Voigt von Zeiss, bei der das alles super erklärt wird. Wir verlinken das. Ich habe sie nochmal rausgesucht. Die ist aus dem Dezember 2024. Super auch mit Beispielen etc. Das zum Ersten. Zweitens.
Was nicht heißt, dass man das sofort versteht, weil ich habe die Folge nämlich gehört. Und am Anfang denkt man noch, ach ja, der erklärt das wirklich super. Das ist alles ganz einfach. Und dann wird es aber für... Also irgendwann wird es richtig kompliziert.
Ja, aber ich fand die super. Zweitens, CDN. Ich sage Cedien, du sagst Cedien. Wir haben uns ein bisschen unterhalten im Vorgespräch. Wie rum ist richtig? Keine Ahnung. Ist tatsächlich weniger bekannter Name. Ich hatte sie schon mit auf dem Schirm, weil nämlich einer aus dem Board, der Wolfram Trescher ist, sitzen in Bitterfeld und bauen dort eben ein Werk für das ultrareine Siliziumcarbid, also einen extrem hohen Reinheit. Das ist das Basismaterial, aus dem dann die SiC, also sogenannten Siliziumcarbid, gezogen, dann geschnitten werden, die wiederum die Grundlage für die Leistungselektronik, also SiC-Bauelemente sind. Wenn man die sucht, findet man gar nicht die CDN Materials Europe GmbH, das ist das, was in der Pressemitteilung steht, sondern auf LinkedIn findet man nur die CDN Technologies, die Domain ist cdn.com und dann findet man raus, dass die in Frankreich sitzen, das Werk eben in Bitterfeld, wobei, lustiger Fakt, auf der Website steht Leipzig als Standort. Ich nehme an, das ist einfach ein Fehler in dem Dings. Die haben auch keine Newsabteilung. Technische Fakten findet man dort, aber ansonsten ist es ein bisschen dünn. Ist deswegen wichtig, weil Leipzig natürlich noch Sachsen, Bitterfeld, Sachsen-Anhalt. Also ich weiß, dass wir auch ein paar Hörer und Hörerinnen aus dem Ausland haben. Bitterfeld ist die Nachbarregion politisch von Sachsen, in Sachsen-Anhalt. Und ist ein großer Chemiestandort, war das zu DDR-Zeiten, ist also Chemiekompetenz da, vermutlich der Grund, warum sie dort sind. Eine inhaltliche Sache noch, die Gewinnung ist dort ein zirkulärer Prozess, also die Prozessgase werden zurückgeführt und wiederverwendet. Das ist energieeffizienter, ressourcenschonender und auf Dauer eben auch wirtschaftlicher. Siliziumcarbid, also der Rohstoff, ist heute schon ein Engpass-Rohstoff für Leistungselektronik oder zumindest extrem nachgefragt. Sprechen dann später noch in der Kurznews drüber. Und es gibt in Europa aktuell zu wenig hochreines Basismaterial. Der Markt wird heute dominiert von amerikanischen und chinesischen Anbietern. Insofern 66 Millionen, das kriegen die für ein neues europäisches Standbein an genau diesem potenziellen Chokepoint. Drittens, die größeren Linien, das ist auch ein interessanter Fakt aus der Pressemitteilung der Kommission, die wir verlinken. Mit diesen beiden Entscheidungen sind wir kumuliert bei rund 13,9 Milliarden Euro genehmigter Beihilfe unter dem EU Chips Act 1. Ja, wie gesagt, sagt die Kommission selber in der Pressemitteilung. Warum ist das spannend? Weil bisher häufig die gesamten 80 Milliarden als Public und Private, also die Gesamtprojektsummen zusammenaddiert, kommuniziert wurden. Die 13,9 Milliarden sind nur die Zuschüsse und das steht auch in der Pressemitteilung, kommen nicht von der Kommission, sondern verteilen sich über die Mitgliedstaaten und zwar nur für Säule 2. Da waren mal original, wenn man das raussucht, grob 30 Milliarden vorgesehen laut den alten Folien. Da fehlen also, selbst wenn ich die knapp 10 Milliarden von Intel noch als fluktuierend oder raus, dann fehlt da immer noch was zu den mal original angekündigten 30 Milliarden. Wie auch immer, das sind jetzt insgesamt, auch das ist klar, 13 Einzelentscheidungen EU Chips Act. Und eben nicht nur die großen Fab-Projekte wie ESMC oder Infineon, sondern jetzt auch schon Zulieferer entlang der Lieferkette. Optik, Material, Tools, war original gar nicht so gedacht, glaube ich, aber ist natürlich sinnvoll und offenbar gäbe es die aktuellen Richtlinien auch her. Auch die ZVI-Studie, sprechen wir dann drüber, fordert das natürlich, dass Europa eben nicht nur Fabs subventionieren sollte, sondern strategisch auch die Glieder der Wertschöpfungskette, an denen wir potenziell besonders verwundbar sind.
Genau, und auch das Feedback zum Chips Act 1 ging ja in diese Richtung, ne, dass man entlang der gesamten Wertschöpfungskette denkt und auch fördert.
Genau.
Aber insgesamt erstmal sehr gut. Du hast jetzt von 13 genehmigten Einzelentscheidungen gesprochen, also von der EU genehmigte Einzelentscheidungen. Wenn wir jetzt mal so grundsätzlich als Fazit, ne, das fällt ja eben alles, wie du gesagt hast, in Chips Act 1 auf Zeit und die Geschwindigkeit gucken, wie würdest du jetzt so grundsätzlich den, ich sag mal, Pulsschlag der EU-Kommission in den vergangenen 12 Monaten da einschätzen? Tut sich da was? Geht das zunehmend schneller? Also hat man verstanden, dass man eben auch jetzt auf Geschwindigkeit setzen muss?
Naja, nochmal ganz kurz zur Einordnung. Die beiden Projekte jetzt, das ist nicht nur Brüssel, sondern Zusammenspiel. Die Antragsteller, dann die deutsche Bundesregierung, von dort kommt das Geld. Und in Brüssel ist es DG Connect und DG Competition. Alle zusammen müssen sich irgendwie einigen, bestimmen also auch als System die Geschwindigkeit. Und ganz konkret, die Richtlinie, auf die sie sich beworben haben, wurde im November 2024 veröffentlicht. Jetzt ist Ende Mai, also ungefähr 18 Monate. Das ist zwar schneller als das, was vor dem Chips Act bei IPCI schon mal das gedauert hat, aber, und das sage ich mit Verweis auf die ZVI-Studie, immer noch zu langsam für den globalen Wettbewerb. Die Studie fordert oder zeigt, dass in Europa 12 bis 24 Monate sind und fordert 7 bis 9 Monate als Zielmarke. Also schneller geworden, aber noch nicht schnell genug.
Genau, also ich denke, das kann nicht oft genug gesagt werden, nicht schnell genug. Zur ZVI-Studie kommen wir gleich noch. Wir haben aber vorher noch unseren Newsblock 2 und da haben wir heute wieder ein paar Meldungen gebündelt und zwar entlang einer kleinen geografischen Achse und zwar zwischen Antwerpen und Prag. In Antwerpen war diese Woche die ITF World, das alljährliche iMac Technology Forum und in Prag waren die Czech Semicon Days. Fokus lag da am 19. Mai oder auf dem 19. Mai und du warst ja persönlich mit vor Ort. Bevor wir aber darüber sprechen, lass uns vielleicht mal zeitlich chronologisch vorgehen oder beziehungsweise auch mit dem wichtigen technologischen Aufschlag vom iMac starten. Bei der ITF World hat das iMac ja auch seine aktualisierte Logic Roadmap unter dem neuen CEO Patrick Vandermeer bis 2041 veröffentlicht. Was gibt es dazu zu sagen? Wie sieht diese Logic Roadmap aus?
Also wie du sagst, sie ist dort veröffentlicht worden. Patrick Vandermeer wird übrigens auch im Juni zu Gast sein in Dresden bei den Silicon Saxony Days. Man hat die Roadmap vorgestellt und reicht von jetzt N2, also 2 Nanometer, bis A2, also im 2 Angström-Knoten ungefähr um 2041. Also tatsächlich ja eine Vorausschau, wie sich die Industrie weiterentwickelt wird auf verschiedenen Ebenen. Ich war leider nicht selber vor Ort, habe das nicht gehört, aber ich habe einen wunderschönen Beitrag von Sander Hofmann von ASML dazu gefunden, den verlinken wir, der die Roadmap, die von Abkürzungen nur so wimmelt, super erklärt. Wer sich also dafür interessiert, ganz kurz reinlesen. Ich mache ansonsten ganz kurz die Eckpunkte. 4 Dinge, Transistorbauplan, FinFET, vielleicht schon mal gehört, geht über zu Gate All Around oder Nanosheet. Dann kommt CFET und dann kommt 2D-Material CFET, also Silizium wird durch 2D-Materialien ersetzt. Steht erstmal so auf der Roadmap. Zweitens, Lithografie wird auch adressiert, haben wir auch schon angesprochen. Heute 0,33 Na, dann High Na UV mit 0,55 und für A3 ab Ende der 20er Jahre steht es Hyper Na mit 0,75 Na auf der Roadmap. Das ist natürlich für Zeiss und auch für die anderen Zulieferer eine wichtige Bestätigung. Deswegen auch die 222 Millionen Beihilfe genau in diesem Zeitfenster richtig. Dritter Punkt ist Backside Power Delivery, also wie kommt der Strom auf den Chip? Da kommt ab 14 Angstrom nicht nur Power, sondern auch Signal Routing von der Rückseite. Und viertens CMOS 2.0. Ein System on Chip wird dann nicht nur eine monolithische Die-Geschichte, sondern ein vertikaler Stack aus Chips, wo jede Funktion auf dem Knoten sitzt, auf dem Technologieknoten, der für sie wirtschaftlich Sinn ergibt. Dichte Logik auf den fortschrittlichsten Knoten, Power Management wieder auf anderen Nodes, alles vertikal integriert. Das bedeutet, nicht jeder Teil eines Chips muss auf 2 Nanometer sein, ergibt ja Sinn. Das wiederum macht aber Advanced Packaging zum Schlüssel. Da können wir mal in einer anderen Folge drüber reden, habe ich mich die Woche auch super unterhalten und noch ganz paar Sachen gelernt, wie das funktioniert. Machen wir aber heute nicht. Eine Sache noch, die interessant war auf dem ITF, haben wir glaube ich auch in den News verlinkt, iMac hat den weltweit ersten Quantenprozessor gezeigt, der mit High-NA-UV-Litho gefertigt wurde. Mit Abständen zwischen den Gates, und was ein Gate ist, wird in dem Artikel von Sander Hofmann auch super nochmal erklärt, von knapp 6 Nanometern. Das ist also auch die Brücke zwischen klassischer Mikroelektronik und Quantentechnologie. Das ist kein Entweder-Oder, sondern das fließt ineinander, wie schnell muss man mal sehen. Aber da gibt es enge Verschränkungen, um ein Quantenwort zu nutzen.
Ja, also das war ja jetzt fast keine Fachbegriffe. falls euch das noch zu viel waren, dann lest einfach mal den Artikel, der heißt passenderweise Decoding iMac's New Industry Roadmap for Logic Innovation. Also für alle, die es ein ganz kleines bisschen genauer noch wissen wollen, ist das bestimmt eine super Leseempfehlung. Ja, und damit kommen wir zur nächsten Meldung des iMac. Und zwar hat iMac Ventures jetzt offiziell eine eigene Präsenz in den USA mit Teams im Silicon Valley und an der Ostküste. Damit stärkt iMac den Brückenschlag zu US-VCs. Wie ordnest du das ein, gerade aus Sicht der deutschen und sächsischen Deep-Tech-Startups, die sich an IMEC orientieren? Ist das jetzt eher eine Chance, die viel besprochene Skalierungslücke für europäische Startups schneller zu schließen? Oder ist es vielleicht sogar eher eine Gefahr für europäische Technologie, dass sie vielleicht sogar am Ende noch schneller an amerikanische Unternehmen verkauft wird?
Ja, es ist eigentlich beides. Ne? Also vielleicht nochmal ganz kurz zu IMEC Ventures, das ist der Venture-Building-Arm, der in den letzten Jahren wirklich beachtliches Portfolio schon aufgebaut. IO, Vertical Compute, kennt man vielleicht, Celestial AI, eine Menge interessanter Spin-offs. Und das Hauptproblem ist eigentlich nie die Technologie, das ist immer das Skalieren. Da gehört eben sowohl der Zugang zu europäischem VC-Geld und eben leider immer noch sehr dolle der Zugang zu US-VC-Geld. Wenn ich mit einer Halbleiterinnovation auf den Weltmarkt will, ist es zumindest nicht schädlich, wenn ich in den USA präsent bin. Und genau das macht eben jetzt IMEC Ventures. Gibt also genau die Chance, auch auf das leicht an das US-Kapital zu kommen, wirft im Sinne von Technologiesouveränität möglicherweise dann wieder andere Fragen auf. Aber das wollen wir jetzt hier heute nicht beleuchten. Es ist eigentlich beides.
Okay. Ja, dann kommen wir doch mal zu Prag. Ich habe es schon angekündigt. Erzähl uns mal ein bisschen. Du warst vor Ort. Worum ging es bei den Czech Semicon Days? Was wurde besprochen? Und vielleicht können wir dann später auch nochmal darüber sprechen, wie wir in Sachsen daran anschließen können.
Genau, also ich versuche es kurz zu fassen. Erstmal ganz kurz logistisch, war wirklich nur in Prag. Das war direkt am Bahnhof in Prag, wirklich direkt im Hauptbahnhof. Wirkt special, also ähnlich wie bei den Silicon Saxony Days, auch an einem Verkehrsknotenpunkt. Ich sage jetzt nichts dazu, wo mehr los ist am Prager Hauptbahnhof oder am Dresdner Flughafen, also verkehrstechnisch. Aber okay, inhaltlich war sehr viel los an dem Tag. Die Redner haben auch teilweise ihre Sachen ein bisschen überzogen. Also war wirklich viel los, aber ich will drei Punkte kurz machen. Erstens, genauso wenig wie Silicon Saxony nur Silicon Dresden ist, waren die Czech Semicon Days, so heißt es, nur in Prag, sondern die waren tatsächlich an drei Standorten, nämlich in Prag, in Brünn und in Ústí. Alles drei wichtige Standorte. Brünn für Design auch noch und Ústí für Chemie, vor allen Dingen in der Zulieferkette. Ist also ein echtes Cluster oder auch ein Ökosystem, kein einzelner Spot. Dass diese Days da an allen drei Orten formaten, fand ich sehr gut. Ich war, wie gesagt, nur in Prag. Zweitens, Tschechien investiert ernsthaft und die sind also wirklich dort committed. Wir sprechen dann noch über die Roadmap von Deutschland. Tschechien hat auch eine Halbleiterstrategie, eine sehr gute. Die haben morgens dort das Format gemacht, Breakfast with Karel Havlicek. Das ist der neue Vorsitzende des Tschechischen Industriellen Verbandes und ehemaliger Vizepremier. Und die haben also auch ganz klare Ziele, wollen aktiv in das neue IPCI-AST, das ist die Säule 1 des Chipsect und auch in den kommenden Chipsect 2. Politik war ebenso da wie Wirtschaft, in dem Fall jemand aus dem Wirtschaftsministerium. Der Minister selber musste leider kurzfristig absagen, stand eigentlich auf der Agenda, musste aber sich dann mit dem Premierminister noch treffen. Also Punkt 2, sehr, sehr gute Vernetzung innerhalb Tschechiens. Und drittens, und das ist auch das, was uns als Silicon Saxony besonders interessiert, wurden zwei MOUs unterschrieben, nicht auf der Bühne, sondern direkt davor. Bei einem stand ich als sogenannter Witness dahinter, war ein bisschen lustig. Eins.
Habe ich ein Foto gesehen.
Genau. Und zwar, das war das, was zwischen dem tschechischen Halbleitercluster und dem Hightech NL unterschrieben wurde. Da war die Botschafterin Mina Noor und Peter-Jan Hendricks, das ist der Chef vom Hightech NL, dabei. Und dann wurde noch eins unterschrieben zwischen Czech Invest, dem Cluster und dem neuen Czech Semiconductor Center. Das ist das für die Insider, das CCC, das Chip Competence Center von Tschechien. Beides strukturelle Schritte und natürlich auch gutes Marketing. Ich durfte dann noch in einem Panel sitzen zur Hochschulkooperation. Da war auch jemand aus Taiwan mit dabei. Insgesamt habe ich es als sehr internationales Event wahrgenommen. Es waren die zweiten Czech Semicon Days. Aus Sachsen war Thomas Horn noch da von Wirtschaftsförderung, Martin Landgraf, Fraunhofer IPMS. Also wir waren aus Sachsen auch gut vertreten, und der Probst auch von der Wirtschaftsförderung. Wir waren gut vertreten als Sachsen, und aber wirklich ein sehr schönes internationales Event. Komplett auf Englisch, fand ich sehr, sehr gut. Und diese internationale Kooperation hat eine große Rolle gespielt. Und letztendlich auch die Frage, wie global kann eine globale Industrie noch planen? Die Frage wurde natürlich nicht beantwortet, aber
ich wollte gerade fragen.
Ja, kann man nicht beantworten, ist eine spannende Frage.
Ja, und was ich besonders lustig fand, das hast du mir als kleiner Funfact am Rande in der Vorbesprechung erzählt, es gab tatsächlich Wafergebäck, fand ich natürlich besonders charmant. Offensichtlich haben die Tschechen meinen Humor, denn wer mein What's Chipping T-Shirt kennt, der weiß ja, dass das Krümelmonster da drauf auch so eine kleine Waffel ist. Aber zurück zu den ernsten Themen. Die Zusammenarbeit zwischen den Halbleiterregionen Tschechien und Sachsen ist ja bekanntlich eng. Wenn wir jetzt vom Event in Tschechien nochmal in Richtung Sachsen schauen, was sind aus deiner Sicht die konkreten nächsten Schritte mit den tschechischen Kollegen und Kolleginnen? Oder gerne auch aus der Gegenperspektive, welche Anknüpfungspunkte bietet das Event für Sachsen?
Also es sind in zwei Sachen. Erstens die 300 mm Forschungsinfrastruktur, die in Dresden da ist. Vor allem natürlich die APEX-Pilotlinie ist etwas, was auch aktiv für die tschechischen KMU dort zur Verfügung gestellt werden soll. Und zweitens profitiert oder hofft natürlich die tschechische Wirtschaftsförderung auch ein paar Ansiedlungseffekte zu erzielen aus der Zulieferkette von TSMC oder ESMC. Und das ist keine ins Leere laufende Hoffnung. Excite hat dort schon was gemacht und jetzt tatsächlich, heute ist Donnerstag, heute kam es raus, eine Meldung bei Check Invest, dass die taiwanesische Firma iTrans Global dort ein europäisches Logistikcenter für ultrareine Chemikalien und Spezialgase genau in Ustinad-Labeln, das ist also eine Chemieregion, dort aufmachen wird. Also auch eine wirkliche Clusterbildung, wenn man jetzt Silicon Saxony und die Werke hier als Zentrum nehmen, strahlt das Cluster aus und ignoriert dabei auch politische Grenzen, was ich hervorragend finde.
Wie schön. Also positive Stimmung. Und wir schließen jetzt in unserer dritten News direkt an, weil wenn man über Wachstum spricht, muss man auch über Bedarfe sprechen. Und das macht die neue ZVI-Studie. Die wurde beim E-Summit 2026 vorgestellt, der diese Woche am 20. und 21. Mai in Berlin stattfindet oder stattfand, wenn ihr den Podcast hört. Es ist ein 84-seitiges Papier, das wir euch natürlich verlinken. Die Studie heißt Europe's Semicon Business Case, a Demand-Driven Perspective for Competitive and Resilient Microelectronics Ecosystem. Auftraggeber waren der ZVI, der niederländische Verband FME sowie das deutsche Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und das niederländische Ministerium für Wirtschaft und Klima. Strategy End hat die Studie durchgeführt, die der Nachfolger der From Chips to Chances Studie von 2024 ist, also quasi jetzt die nächste Ausbaustufe. Generell hat die Studie sich ja mit der Bedarfsseite der Mikroelektronik beschäftigt, was insofern sinnvoll ist, als dass strategische Investitionen inklusive strategischer Förderung natürlich nur dann sinnvoll sind, wenn sie eben auch einen entsprechenden bestehenden Bedarf adressieren. Die Studie basiert auf der Tatsache oder geht von der Tatsache aus, dass Investitionen in Produktionskapazitäten sich lohnen. Sie haben zum Beispiel einen jährlichen ROI von 30-40% oder schaffen rund 65.000 Jobs entlang der gesamten Wertschöpfungskette und darauf aufbauend geht sie jetzt den nächsten Schritt und entwickelt die Frage, ob sich Investments in Halbleiterkapazitäten lohnen, hin zu den Fragen, worin genau investiert werden muss, unter welchen Bedingungen und was geändert werden muss, damit Investments erfolgreich sein können. Also lass uns da gerne mal ein bisschen tiefer reinschauen. Was sind die wichtigsten Ergebnisse oder Erkenntnisse der Studie und welche konkreten Handlungsempfehlungen gibt sie?
Okay, also das Papier ist wirklich, was gesagt, 84 Seiten lang, kleine Schrift, eng geschrieben. Gerne nochmal in voller Länge reinschauen. Ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen. Das ganze Ding ist auf Englisch geschrieben. Ich werde also jetzt ein bisschen auch mixen, Deutsch und Englisch. Es gibt vier Kapitel, Demand Assessment, Cost Comparison, Location Conditions und Recommendations. Erstens, Demandfrage. Es gab in der politischen Debatte oder gibt ja durchaus immer wieder die Frage, hat Europa eigentlich genug Halbleiternachfrage, um die Milliarden an Subventionen zu rechtfertigen? Die ZVI-Studie ist dort relativ klar und sagt ja und legt dann auch nach, wie. Europäische Konsumnachfrage liegt heute bei ungefähr 1,8 Millionen Wafer-Starts pro Monat. Das ist die Maßeinheit, die sie immer machen. Das entspricht ungefähr 32 Referenz-Fabs und ca. 12-16% der globalen Produktionskapazität. Also der Bedarf heute. Im Base Case verdoppelt sich das bis 2040. Spannend ist die sogenannte Industrienachfrage, denn die Studie unterscheidet in Consumption Demand und Industry Demand. Also darf man jetzt nicht mit Konsum- und Industrienachfrage machen, sondern wie viele Halbleiter werden hier verbraucht und wie viel werden durch die europäische Industrie verbraucht, so würde ich es jetzt mal nennen. Und der Industry Demand, also der Verbrauch der europäischen Industrie, wächst sogar um den Faktor 2,4. Ist alles runtergebrochen auf einzelne Sektoren, also Communications, Aero, Defense, Auto etc. Bei Compute und Consumer, um den Unterschied nochmal klar zu machen, wächst der Consumption Demand von heute 1,2 Millionen Wafer-Starts pro Monat auf 1,6 Millionen. Und der Industry Demand von 0,1 auf 0,2. Also ja, wir haben halt kaum europäische Industrie in dem Bereich Compute und Consumer Electronics. Also um diese Punkte klar zu machen. Dass wir Halbleiter brauchen, ist also klar. Ob die europäische Industrie die braucht, da ist die Studie auch klar. Und aus meiner Sicht trotz dreier Szenarien Base Case, optimistischer Fall und pessimistischer Fall, immer irgendwie optimistisch, weil sie immer sagt, die europäische Industrie braucht die. Ich würde sagen, eine Industrie, die keine Halbleiter braucht, die braucht auch niemand mehr. Zumindest nicht 2040, denn das ist der Zeitraum, bis zu dem auch geschaut wird. Der Breakdown, es gibt verschiedene runtergebrochene Sachen, wird dann auch auf die Node Sizes, also die Knotengrößen gemacht. Und mal noch ein paar Zahlen reinzuhauen für 2040 werden 300.000 Waferstarts pro Monat für Knoten unter 7 Nanometer angegeben. Für 2030 liegt das noch bei 0 und 2035 bei 0,1, also 100.000. Das ist immer in Millionen angegeben. Sorry, wenn ich jetzt ein paar Zahlen hier zu schnell runtergerasselt habe. Gerne in die Studie reingucken. Aber super spannend. Zweiter Punkt, Kostenrechnung, also das zweite Kapitel. Die Studie zeigt, was eigentlich schon klar ist, vor allen Dingen die sogenannte Frontend-Fertigung in Europa ist teurer, und zwar 15-30% als am günstigsten Standort in Asien. Treiber sind vor allem Strom, Löhne und Baukosten. Es lässt sich aber, und das ist die gute Botschaft, durch strukturelle Maßnahmen um 5-11 Prozentpunkte einkochen oder reduzieren. Der größte einzelne Hebel ist natürlich Energie. Das sagen wir auch schon immer, muss günstiger werden. Dann gibt es noch Tax Credits und Abschreibung etc. Drittens, auch nochmal recht ehrlich gemachte Schwachstellen, ein sogenannter Location Index. Da hat Europa 3,5 von 5 Punkten. Die Spitze Taiwan, Südkorea, Singapur liegt bei 3,8. Das sind die ganze Tabelle mit einzelnen Feldern, rot, gelb, grün. Es gab rot drin, war aber gelb und grün. Und in einzelnen Punkten sind wir auch super. Also wir haben Spitzenwerte bei Infrastrukturqualität, politischer Stabilität, IP Protection, also Schutz geistigen Eigentums, Rechtsstaatlichkeit. Aber wir haben drei potenziell behebbare Schwächen. Fachkräfteengpass, 350.000 fehlende Fachkräfte EU-weit bis 2030. Dann Förderprozesse, die haben wir vorhin schon mal angesprochen, 12 bis 24 Monate dauern. Und regulatorische Komplexität durch sich überlappende EU-, Bundes- und Länderregeln. Also es ist auch klar, dass das eine Challenge ist. Daher die Forderung nach sogenannten Pre-Approved Microelectronic Ready Zones, ein Fast-Track-Talentvisum und 7 bis 9 Monate, haben wir schon mal gesagt, Zielmarke für Förderbescheide, um schon mal in diese Forderung vorzugreifen. Prinzipiell gibt es bei den Forderungen 6 Categories. Das sind dort in dem Dokument Action Fields. Die sind Capital and Funding, Indirect Incentives, Infrastructure and Talent, Demand Generation, Simplification und Orchestration, jeweils mit einzelnen Recommendations oder Empfehlungen. Angabe, wer dafür im Lead sein soll, Industrie oder Regierung, also Government, wobei nicht unterschieden wird, soll das jetzt die National Government sein oder die EU oder die Region, also das ist ein bisschen unklar. Und welche der drei Aspekte, also jetzt wieder in den Kategorien oder in den Kapiteln gedacht, Demand, Cost Position oder Location Condition, diese Empfehlung adressiert. Was ich auch spannend fand, weil ich habe noch nicht alles im letzten Detail gelesen, aber schon sehr intensiv drüber gelesen, muss man sozusagen, es ist kein Stärken gegen Lücken schließen, sondern beides. Und auch explizit gefordert internationale Kooperationen. Also ich habe da sehr viele gute Sachen gefunden und ich werde definitiv noch 2 bis 3 Mal intensiv das Ding durchlesen und auch später weiter nutzen. Ich mache bestimmt auch noch was auf LinkedIn dazu.
Genau, würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Was ich noch ganz spannend fand, war auch, dass da werden ja am Anfang auch die Standortkosten für Frontend und Backend verglichen und dass die für Frontend zum Beispiel 15-30% teurer sind in Deutschland und das aber im Advanced Packaging zum Beispiel schon wieder ganz anders aussieht. Das fand ich ganz spannend. Da unterscheiden sich die Kosten nämlich nur um 10-20%, was daran liegt, dass die Chips, die hier zu einem Package zusammengefügt werden, zum Beispiel bei so einem 8+1 Package, das wird da als Beispiel genannt, so hoch sind, dass die Personalkosten dann am Ende nur noch 3% ausmachen. Also das auf der anderen Seite auch wieder eine Chance ist für Europa. Und eine Frage, du hast jetzt gerade gesagt, Stärken heißt nicht keine Lücken zu schließen. Und du hast vorhin auch explizit Strukturgrößen von unter 10 Nanometer angesprochen. Und da ist ja immer so die Frage, okay, gibt es dafür überhaupt einen Bedarf? Du hattest da gesagt, bis 2040 300.000 Waferstarts pro Monat. Ist da dann zum Beispiel schon der gesamte Bedarf für KI-Rechenzentren mit eingerechnet? Und was würde das dann mal runtergebrochen zum Beispiel auch in neuen benötigten Sub-10 Nanometer Fabs bedeuten? Also wie viel bräuchte man da?
Also da muss ich jetzt selber mal kurz nachrechnen und mich genau erinnern. Also der Rechenzentrenbedarf, der ist in Consumer Demand erfasst. Also Consumer Demand ist das, was wir als Europa brauchen, nicht das, was durch europäische Hersteller nachgefragt wird. Ne? Und dort sind es 500.000 Waferstarts pro Monat in 2040 als Prognose. Also wir werden die Chips verbrauchen, das ist das, was wir schon ein paar Mal hatten mit den AI Gigafactories. Der Bedarf ist da in Europa, aber nicht durch europäische Chip-Designer oder irgendwie nachgefragt. Also der Unterschied Industry-Demand, Consumer-Demand. Das ist die eine Frage. Also Rechenzentren indirekt mit eingerechnet oder man so fast. Wie viele Fabs das sind, ist eine andere Frage. Die Studie geht immer von ungefähr 50.000 Waferstarts pro Monat für eine Fab aus. Das heißt, in einer Frage 300.000 wären dort 6 Fabs. Ja. Um da auch nochmal zu gucken, da habe ich im Vorfeld nochmal ein bisschen gegoogelt. TSMC Arizona hat aktuell ungefähr 20.000 Waferstarts pro Monat, später mal 100.000. Intel hätte in der ersten Ausbaustufe ein paar 10.000 gehabt. Es wurde aber nie diskutiert, die Zahlen. Ja. Das dazu. Ich habe aber noch eine andere Sache. Es gibt ein paar Grafiken dort, die den Fab-Bedarf insgesamt darstellen. 40 insgesamt für den Industry-Demand in 2040 im optimistischen und 18 im pessimistischen Szenario. Sie pressen wirklich auf die Fabs runter, das dann aber wieder nicht mehr auf die einzelnen Technologieknoten. Aber wie gesagt, lest mal selber rein in die Studie, macht euch ein Bild davon.
Okay, auf eine Sache würde ich gerne noch eingehen. In der Studie ist ja auch ab und zu mal auf Dresden Bezug genommen. Das taucht an mehreren Stellen auf, sowohl bei existierenden Clustern als auch zum Beispiel bei der Kostenanalyse. Wie wird denn der Standort hier dargestellt und auch vielleicht im Vergleich zu anderen Standorten? Welche Rolle spielt Sachsen da?
Die nennen mehrfach Dresden und zwar eigentlich fast immer, gesucht, genauso wie du wahrscheinlich. Und es kommt an ein paar Stellen vor, dann immer zusammen mit Catania, Grenoble und Eindhoven als existierende Cluster. Ja, Catania haben wir letzte oder vorletzte Woche besprochen, dort das große SIG-Cluster. Grenoble ist auch klar, Eindhoven. Und dort sind schon viele von den Infrastrukturen da. Und genau diese Cluster sollen eben ausgebaut werden. Es macht Sinn, dort mehr zu investieren, weil eben schon viele Sachen da sind. Finden wir natürlich gut. ESMC und GlobalFoundries werden logischerweise genannt, das aktuelle Erweiterungsprojekte. Auch die FMC, über die wir auch schon mal gesprochen haben, wird genannt als Beispiel für Emerging Memory Innovation, weil natürlich bekannt ist, dass wir überhaupt gar keinen Speicher mehr haben und dass man da vielleicht was machen sollte. Und die TU Dresden ist auch genannt bei der Forschung zu neuromorphen Chips. Also schöne Anerkennung in der Studie dessen, was hier vor Ort aufgebaut wurde von verschiedensten Akteuren.
Sehr gut. Dann muss das nur noch an genügend Stellen gehört werden oder beziehungsweise in dem Fall gelesen. Am gleichen Tag wie der ZVI E-Summit hat das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt ja auch die Technologie-Roadmaps der Hightech-Agenda vorgestellt. Und das ist quasi die Überleitung zu unserer ersten Kurznews. Da gab es heute auch dann nochmal einen Livestream dazu. Da wurde so ein bisschen schlaglichtartig in die Roadmaps reingezoomt. Konnte jeder mit teilnehmen, man konnte auch Fragen stellen, ein paar davon wurden sogar beantwortet. Insgesamt gibt es also jetzt, ja, aber es gab tatsächlich einige Fragen dort im Stream, aber
es war ein ganz enges Zeitfenster.
Sehr enges Zeitfenster, genau. Aber ich sage es nur deshalb, weil dieser partizipative Gedanke des Roadmap im Prozesses immer wieder betont wurde, also das ist quasi ein Kernelement. Es wurde auch mehrfach betont, dass das jetzt die Roadmap 1.0 ist, also dass man da in einem Prozess ist, dass auch so ein bisschen, wie man das von Unternehmensprozessen kennt, dass man immer wieder iterativ vorangeht und evaluiert, wie haben sich die Marktbedingungen geändert, was muss angepasst werden etc. Also da ist dann auch explizit der Input von der Industrie und von allen Stakeholdern, die da mitsprechen wollen, gewünscht. Vielleicht, weil wir jetzt schon dabei sind, wie hast du die Vorstellung so insgesamt empfunden?
Ich habe nur die Intro gehört, da war Mikroelektronik noch gar nicht dran. Dann habe ich mit einem Hörer aus Greifswald über seine Habilitation gesprochen, die sich nämlich um Vergleiche von Halbleiterstandorten dreht. Grüße gehen raus, falls du das hörst. Aber insbesondere die Roadmap für Mikroelektronik habe ich natürlich sehr genau gelesen. Und auch mal zur Einordnung, die hatten heute, glaube ich, 15 Minuten zur Vorstellung. Das Dokument ist zwar nicht so lang wie die ZVI-Studie, aber die 15 Minuten habe ich, glaube ich, schon fast gebraucht, um das genau zu lesen. Also, dass da nicht riesen viel Platz ist für Fragen, ist klar. Aber wie gesagt, Roadmap Mikroelektronik kann ich was sagen.
Ja, dann mach das doch mal. Mich würde vor allem interessieren, inwieweit die zum Beispiel jetzt auch mit der ZVI-Studie zusammenpasst.
Ja, das ist spannend aus zwei Punkten. Denn man könnte jetzt sagen, dass sich das wie ein Aufschlag liest und dass die wirklich ganz eng verzahnt sind. Die ZVI-Studie ist die externe Marktanalyse, der wirklich harte, zahlengedrängte Aufschlag aus Industrie und in dem Fall niederländisch-deutscher Politik. Hier ist der Demand, hier muss Politik liefern, ist ja auch genannt als Adressat. Und die Roadmap für Mikroelektronik ist die Antwort des Bundes jetzt von Deutschen. Hier ist, was wir konkret tun, bis wann, mit wem. Zumindest theoretisch. Praktisch bin ich mir nicht ganz sicher, wie verzahnt das wirklich war bzw. ist. Aber okay, die Roadmaps sollen ja weiterentwickelt werden. Also die Mikroelektronik-Roadmap hat 4 Ziele. Chipdesign, Transfer, Marktanteile, Resilienz. Und die sind mit Meilensteinen, die beschrieben sind und dann mit sogenannten KPIs unterlegt. Manche sehr, sehr, sehr detailliert beschrieben. Manche haben wir auch im Vorgespräch rausgemacht, so konkret wie deutlich erhöht. Aber es gibt tatsächlich ein paar ganz konkrete, ich nenne mal was, Das Chip-Design-Kompetenzzentrum mit 5 Hubs, wir wissen, dass es Säulen sind, soll bis viertes Quartal 2026 an den Start gehen. 20 stimulierte Startups bis 2029, kann man sich jetzt darüber streiten, ob das ambitionierend ist oder nicht. 20 befähigte KMUs, 150 ausgebildete Chip-Designer pro Jahr, 50 begleitete Tape-Outs sollen da rauskommen. Also es gibt schon konkrete Sachen. Apex-Pilotlinie ist adressiert als One-Stop-Shop. IPCI-Skalierung. Die Roadmap will bis 2030 100 erfolgreiche sogenannte FID, das ist First Industrial Deployment, Implementierungsprojekte mit über 4 Milliarden Bundesförderung, die mindestens verdoppelt sind durch private Investitionen. Und der EU Chips Act 2 ist auch genannt als Maßnahme aktive Mitgestaltung, und zwar bis 27, dort ist dann kein Monat genannt. Aber okay, nationales Chips Office ist noch da als Koordinierungsstelle zwischen BMWE und BMFDR auch 26. Das ist zwar aus meiner Sicht nicht ganz das, was ZVI als Orchestrierung fordert, aber STIPT ist mit drin, also das sächsisch-taiwanische, es ist jetzt eigentlich ein deutsch-taiwanisches Austauschprogramm, haben wir gleich noch kurz. Da sollen also 100 Studierende mit Taiwan ausgetauscht werden pro Jahr. Also wie ich so manchmal sage, Licht und Schatten. Es gibt ein paar wirklich konkrete Sachen. Man kann das ziemlich gut überprüfen, einzelne Punkte, andere noch nicht so gut. Aber wie gesagt, soll ja ein lebendes Dokument sein.
Ja, also Bewertung hast du jetzt schon gemacht. Und wir sind im Bereich der Kurzlust. Trotzdem noch ganz kurz die Rückfrage. Gibt es auch jetzt Inhalte, wo die beiden, ich sage jetzt mal, Dokumente gar nicht zusammenpassen, also wo bestimmte Themen gar nicht adressiert sind?
Naja, so detailliert will ich gar nicht mehr eingehen. Ich will noch einen Punkt machen. Ich habe es ja vorhin gesagt, die ZVI-Studie ist komplett auf Englisch und adressiert auch internationale Kooperation. Die Hightech-Agenda-Roadmap ist nur auf Deutsch verfügbar aktuell. Die gibt es noch nicht mal auf Englisch. Das ist schon so eine Indikation, wie wichtig man das auch mit internationaler Kooperation nimmt. Vielleicht mal als Anregung. Wir verlinken beide Papiere und empfehlen definitiv, oder ich empfehle, beides lesen und sich selber eine Meinung bilden, hilft immer. Mit Fragen und oder Feedback natürlich gerne an uns sich wenden.
Und wie gesagt, nochmal der Aufruf, wir verlinken auch den Beteiligungsprozess. Also ihr habt da jetzt 6 Wochen Zeit, euch da aktiv bei diesem Roadmapping-Prozess noch zu beteiligen. Und damit kommen wir zur zweiten Kurznews, denn das sind wirklich spannende Tage für die Mikroelektronik gewesen. Gestern am 20. Mai fiel der offizielle Startschuss für Moore for Power. More than Moore for Disruptive Innovations in Power Electronics heißt das in Gänze, unter Führung der Infineon Technologies AG als ein großes europäisches Förderprojekt im Chips Joint Undertaking mit insgesamt 62 Partnern aus 15 europäischen Ländern, einem Gesamtvolumen von 91 Millionen Euro und einer Laufzeit von 3 Jahren. Es ist der Nachfolger des Projekts Powerized mit großem D, das 2025 endete. Es ist ein großes Forschungs- und Entwicklungsprojekt, was den Grenzen der Miniaturisierung begegnen will. Also Moore kommt da natürlich vom Mooreschen Gesetz, und wir hatten ja vorhin auch schon über A2 gesprochen. Was will es entgegensetzen? Es will da quasi einen Perspektivwechsel schaffen, und zwar weg von der Optimierung einzelner Komponenten hin zu Innovationen auf Systemebene. Du kennst ja das Konsortium gut, Frank. Was ist der spannendste Aspekt und wie fügt sich Moore for Power in andere Chips GPU Cores ein?
3 Punkte, weil wir beim kurzen News bleiben wollen. Erstens der inhaltliche. Dieses Moore for Power ist letztendlich die Chiplet-Logik für die Leistungselektronik und geht eben konkret auf E-Mobilität im Bahnverkehr, im bidirektionalen Laden, Windkraft etc. Also ein Power-Projekt. Super spannend. Zweitens das Konsortium. Du hast gesagt, 62 Partner. Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Lettland, Niederlande, Österreich, Rumänien, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien, Ungarn, habe ich jetzt abgelesen, habe ich mir nicht alles gemerkt. Die ganze Reihe von Universitäten mit drin, darunter übrigens auch die TU Brünn aus dem tschechischen Ökosystem, was wir gerade hatten. Ja, aus Dresden ist Fraunhofer Eners dabei. Also Hut ab an den oder die, der das dort koordiniert. 62
Partner. Würde man sich an anderer Stelle sehr wünschen, so viel Einigkeit.
62 Partner. Das Ganze ist, das ist meine Überleitung zu drittens, kommt aus dem Chips Joint Undertaking. Das ist die Säule 1 vom Chips Act. Und dort die sogenannte Innovation Action. Das ist also die ein bisschen näher dran ist an der Marktverwertung als die anderen, die sogenannten RIA, Research Innovation Actions. Da wird also wirtschaftlich was rauskommen, sieht man auch an der Zusammensetzung vom Konsortium. Ich habe jetzt noch keinen Überblick, was andere große Projekte sind aus dem gleichen Aufruf. Wenn wir dann was haben, werden wir das hier sicherlich besprechen oder nochmal einordnen. Stand heute ist das größte und sichtbarste, mindestens aus dem aktuellen Zyklus. Also Gratulation an das gesamte Konsortium und Hut ab insbesondere an den Koordinator, die Koordinatorin von Infineon.
Gute Stimmung in deiner Stimme.
Schon wieder.
Und dann Ja, schon wieder. Und dann machen wir jetzt zum Schluss noch einen großen Schwenk und zwar in Richtung Asien. Tata Electronics, der Halbleiterarm des größten indischen Konzerns Tata Group, hat in dieser Woche gleich mehrere Meldungen geliefert. Erstens hat, das haben wir bei Heise Online verlinkt oder wir verlinken den Artikel von Heise Online, am 19. Mai berichtet, dass Tata in Dholera im indischen Bundesstaat Gujarat eine 300 mm Foundry baut. Das wird die erste 300 mm Fab in Indien überhaupt. Es wird auch ein OSAT Packaging Werk entstehen. Also OSAT, für alle, die nicht so tief drinstecken, steht für die ausgelagerte Halbleitermontage und Testdienstleistung. Und das Investitionsvolumen sind rund 14 Milliarden US-Dollar. Kapazität der Fab soll bis zu 50.000 Wafer pro Monat, also rund 600.000 pro Jahr sein. Zum Vergleich, ich glaube, du hattest es vorhin sogar schon gesagt, ESMC in Dresden hat 500.000 oder plant 500.000
pro Jahr.
Pro Jahr, genau. Technologieknoten liegen zwischen 28 und 110 Nanometern. Also jetzt keine ganz kleinen Strukturgrößen, aber entsprechend halt der Anwendung, die passen. Und die Eckpartner sind unter anderem ASML für die Lithografie, Tokyo Electron fürs Equipment, Intel für Packaging-Know-how, PSMC aus Taiwan für Prozesstechnologie, Rom aus Japan für Leistungshalbleiter, Qualcomm als Kunde für Automobilelektronik. In diesem Kontext gab es auch ein MOU mit ASML vom 16. Mai mit Tata und genau da wird quasi festgelegt, dass ASML genau diese Dholera Fab mit Lithografie-Portfolio bedienen wird. Vielleicht kannst du von dem ganzen Projekt, also auch was das für das Halbleiter-Ökosystem Indien bedeutet, mal eine ganz kurze Einordnung geben.
Also ganz kurz, Dholera, Gujarat, das ist der Bundesstaat, wo auch Modi herkommt. Da gibt es immer mal Kritik in Indien, dass dort am meisten passiert. Die Fab ist keine Leading Edge Fab, hast du gesagt, ist 28 Nanometer, also tatsächlich das, was man als Mature Node sagt. Der Treiber ist Automobilelektronik und zwar indische Automobilelektronik, nämlich Tata. Die bauen sich also ihre eigene Fab für eigene Chips, ne? Das ist das, was in der ZVI-Studio und der Industry Demand war. Domestic Demand, der das sozusagen treibt. Die haben natürlich für genau diese Knotengrößen die chinesische Konkurrenz auch noch dichter vor der Haustür, als das unsere Hersteller hier haben. Das ist die Geschichte auf der Fab-Seite. Frontend Fab, trotzdem komplex, auch bei 28 Nanometer. Ich glaube, die Russen können das immer noch nicht. Zweitens ASML, MOU von ASML mit Tata oder mit Indien, riesengroßes Marketing-Ding. Die verkaufen dorthin noch nicht mal EUV, also nicht die modernsten. Wir haben hier über die ganzen EUV-Generationen geredet, das wird dort nicht hingehen. Das ist also,
weil man das ja aber auch nicht braucht für diese Strukturgrößen.
Nee, brauchen wir auch nicht. Aber das wird jetzt, das ist gerade in Indien teilweise medial ein bisschen, aus meiner Wahrnehmung, ein bisschen größer aufgeblasen worden, als es wirklich ist. Die kaufen halt auch Lithografie-Equipment und das ist super für ASML, das ist auch ein weiterer Kundennamen. Aber da habe ich einen schönen LinkedIn-Beitrag gesehen von einem, der das mal eingeordnet hat, dass das jetzt nie die Weltherrschaft der indischen Halbleiterindustrie ist, weil sie ein MOU mit denen unterschrieben haben. Ne? Aber man sieht, wie strategisch Länder das angehen. Indien gehört dazu, getrieben durch einheimischen Bedarf an Halbleitern. Und zwar wirklich nochmal in dieser Unterscheidung, nicht den Verbrauch, der dort ist. Alle Autos in Indien fahren mit Halbleitern, sondern durch den Industry Demand der indischen Industrie, die das eben brauchen. Die brauchen erstmal nur 28, oder das können sie jetzt schon machen. Vielleicht geht es noch weiter runter, aber trotzdem eine super Nachricht oder eine interessante Nachricht, wenigstens für Indien, auch aus, insbesondere aus Deutschland heraus. Die Fab dort soll ab 2030 produzieren. ESMC hier wird Ende 2027 fertig sein, laut Zeitplan. Ich habe es aber schon mal gesagt und ich sage es auch hier nochmal, die Welt wartet nicht auf Europa. Ne? Also die legen halt auch los, die Inder.
Ja, und ich finde, man merkt halt in Indien auch, dass es von allerhöchster Stelle da einen riesen Support gibt. Wir hatten ja damals über die Semicon Indien gesprochen, wo auch Modi mit vor Ort war und sich also auch ganz persönlich da bei diesem Thema ja verantwortlich fühlt oder zeigt. Das merkt man da einfach. Und sonst so? Das Semiconductor Talent Incubation Program, kurz STIPT, geht in die nächste Runde. Für Februar bis August 2027 stehen 100 Plätze zur Verfügung. Das Programm kombiniert ein Semester an einer taiwanesischen Universität mit einem Praktikum bei TSMC. Initiatoren sind das BMFTR, das Sächsische Wissenschaftsministerium, SMWK, die TU Dresden und TSMC. Bund und Freistaat stellen rund 900.000 Euro pro Jahr bereit. Die Bewerbung ist ab sofort möglich. Cerebras IPO. Der KI-Chip-Entwickler Cerebras Systems hat mit seinem Börsengang gezeigt, wie groß der Hunger der Märkte auf KI-Infrastruktur ist. Das Unternehmen entwickelt riesige Spezialchips für KI-Anwendungen und setzt dabei nicht auf klassische GPU-Architekturen, sondern auf wafergroße Prozessoren, also praktisch ganze Siliziumscheiben als einzelner Chip. Technologisch galt es lange als extrem riskant und wirtschaftlich war Cerebras jahrelang defizitär. Trotzdem wurde das Unternehmen nach dem IPO zeitweise mit fast 100 Milliarden Dollar bewertet, bei gerade einmal rund 500 Millionen Dollar Jahresumsatz. Der Börsengang zeigt damit vor allem eins: Anleger wetten massiv auf den kommenden Boom bei KI-Inferenz, also der täglichen Nutzung von KI-Systemen. Gut, Frank, dann lass uns noch mal ganz kurz in die nächste Woche gucken. Was hast du so im Kalender stehen?
Also da ist Pfingsten am Montag und dann ist nächste Woche nicht die Veröffentlichung des AeoChipSec 2, die am 27.05. sein sollte, sondern die ist jetzt gerutscht auf den 3.06. Aber nächste Woche ist der Irland-Besuch, den ich irgendwie vor 4 Wochen schon machen wollte, als Lufthansa gestreikt hat, der wird nächste Woche nachgeholt. Ansonsten, die anderen Termine sind wieder nichts für den Podcast.
Dann dir eine gute Reise und dann war es das für diese Ausgabe von What's Chippening. Wenn wir was besser machen können, dann schreibt uns wie immer an redaktion@silicon-saxony.de. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt uns gern in eurem Netzwerk weiter, damit wir zukünftig noch mehr interessierte Menschen erreichen. Ja, Frank, dir besonders dickes Danke für die Vorbereitung. Das waren nicht nur 84 Seiten Dokument zu lesen, sondern insgesamt auch relativ viel an Vorbereitung. Danke dafür.
Ja, nicht zu danken. Mir tut es leid, dass ich es nie kürzer machen konnte. Ich hatte keine Zeit, es kürzer zu machen. Sorry auch an alle Hörerinnen und Hörer. Und vor allen Dingen für dich, vielen, vielen Dank, dass du trotzdem die Aufnahme mitgemacht hast. Man hat es vielleicht ein bisschen gehört, dass du ziemlich hart ausgenockt bist. Also erhol dich wieder gut oder weiter gut. Gute Besserung. Ansonsten danke an Matthias und C90 in Dresden für die Post-Production.
Für den wird es heute spannend.
Ja, danke wie immer an alle Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns auf Feedback und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.